Eine unmögliche Reise, die zweite Missionsreise des Apostels Paulus, da sind sie angekommen, ja. Also es, die roten Pfeile, die ihr seht, das ist die erste Missionsreise und die blauen, da sehen wir, das kommt von hier nach da und da in Lystra sind sie gelandet. Was haben sie da gemacht, wisst ihr noch? Was ist da passiert? Kann sich noch irgendeiner daran erinnern, was in Lystra war? Bitte? Das war auf der ersten Missionsreise, genau. Als Paulus da mit Barnabas auf der ersten Missionsreise durchkam, da ist er gesteinigt worden. Und die Leute dachten, er ist tot, haben ihn liegen gelassen. Aber er ist wieder aufgestanden und ist weitergereist. Ja, aber auf der zweiten Missionsreise, was ist da passiert? Also nichts Spektakuläres. Er hat jemanden mitgenommen, Timotheus. Timotheus war von hier, von Lystra. So, und da setzen wir ein heute. Wir haben also ein Missionsteam. Da ist Paulus, da ist Silas und jetzt eben Timotheus. Und abgesehen von dem turbulenten Start in Antiochia, wo Paulus und Barnabas sich gestritten und entzweit haben, ging eigentlich bis jetzt alles nach Plan. Alles wie vorgesehen. Doch wir werden in den 5 Versen, aus denen der Predigttext für heute besteht, ein paar Dinge darüber lernen, wie Gottes Führung im Leben seiner Diener funktioniert. Dass es nicht immer nur eine geplante, schöne, gerade Strecke ist. Lass uns dazu erst einmal Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10 zusammen lesen. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Da lesen wir: Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So, diese Verse wurden vor, ja, sagen wir mal, knapp 2000 Jahren geschrieben. Wir sehen 3, später dann 4 Leute, die in einer ganz anderen Situation sind als wir. Ein Missionsteam von 3 Leuten, die unter allerprimitivsten Mitteln, also ohne Auto, vermutlich hatten sie auch nicht einen Pferdewagen oder sowas oder einen Eselskarren, das ist eher unwahrscheinlich. In der antiken Welt des alten Roms mit seinen vielen Provinzen, da sind sie unterwegs. Jede Meile, die sie reisen, jeder Kilometer ist sehr gefährlich. Es sind Räuber an den Straßen. Die Römer konnten es sich auch nicht leisten, jede Straße, sich alle Kilometer lang da zu bewachen. Ihr kennt es aus dem Gleichnis, ne, vom barmherzigen Samariter. Es gab Räuber. Das war nichts Ungewöhnliches. Ja, und sie waren auf diesen Straßen mit ihren primitiven Mitteln unterwegs, um die bereits entstandenen Gemeinden geistlich zu stärken und die rettende Botschaft von Jesus Christus in die ganze bekannte Welt hinauszutragen. Ja. Aber egal wie beschwerlich und gefährlich es war, der Wunsch durch ihre Predigt und durch persönliche Gespräche mit Leuten, Menschen der Macht des Teufels entrissen zu sehen durch Jesus Christus, wenn diese in Buße und Glaube zu Jesus kamen, der Schar derer hinzuzufügen, die einmal in Ewigkeit Jesus Christus loben werden. das hat alles wettgemacht, das hat alles überlagert, das war ihnen wichtiger als alles andere. Ja, und wir heute, knappe 2000 Jahre später, selbst die unter uns, die finanziell am schlechtesten gestellt sind, leben in besseren Verhältnissen als dieses Team von Missionaren. Und viele von uns können sich sogar leisten, da hier oben vom fernen Germanien, wo wir jetzt sind, mal eben in 3 oder 4 Stunden Flugzeit mal eben dahin zu jetten in die Türkei, Urlaub zu machen und wieder zurück. Für uns ist es nichts, irgendwo hinzufahren. Das ist Gegenstand von vielleicht einem Gespräch. Wo machst du denn Urlaub dieses Jahr? Oh, Türkei. Oh, ich gehe nach Spanien. Hm. Spanien, das ist das, wo Paulus unbedingt hin wollte. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat. Für uns ist es nichts. Ja, und wir machen auch, oder stelle ich mal, uns nicht so viele Gedanken, irgendwo hin zu gelangen, wo wir gemeinsam, wo wir das Evangelium weitersagen können. Wo wir unbedingt hinwollen. Die müssen das hören. Hat dich der Gedanke schon mal bewegt? Und doch, es gibt mindestens eine Gemeinsamkeit zwischen diesen 3 Leuten und vielen oder den meisten von uns. Sie waren Kinder Gottes. Und als solche waren sie das, was Paulus in Philipper 1, Vers 1 schreibt. Er schreibt es zwar über sich und über Timotheus, aber es gilt für alle Gläubigen. Wir werden gleich sehen, warum. Er schreibt dort: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Nun, das Wort Knechte ist ein bisschen schlecht übersetzt eigentlich. Im Griechischen steht da Doulos. Ein Doulos war eigentlich kein Knecht. Ja? Wenn ich höre Knecht, dann denke ich an Michel von Lönneberger. Ne? Knecht, wie hieß der? Alfred hieß der. Der hat so mit im Haus gelebt, der war fast Familienmitglied. Nein, Sklave. Das ist ein Sklave, ein Doulos. Ein Sklave war jemand, der hat jemand anderem gehört. Der hatte keine eigenen Rechte. Sein eigenes Leben hat jemand anderem gehört, nämlich seinem Herrn. Und der konnte über ihn verfügen. Und andererseits war der Sklave auch abhängig davon, was sein Herr ihm zugestanden, was er ihm gab an Essen, an Privilegien. Sein Leben hing von seinem Herrn ab. Nun, und er musste ihm immer gehorsam sein, seinem Herrn. In 1. Korinther 6, Vers 20 stellt Paulus darum fest: Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also Leib und Geist gehören Gott. Mit anderen Worten, der ganze Kerl. Alles gehört Gott. Wir gehören Gott. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Das ist die Gemeinsamkeit. Wir haben das vor, ich glaube 2 Wochen war es jetzt, in der Taufe wunderschön dargestellt gesehen. Da kommt der alte Mensch, der wird begraben und aufersteht der neue Mensch. Der gehört Gott. Der alte Mensch ist weg. Der ist tot. Wir gehören Jesus Christus. Wir sind in einem neuen Leben und wir gehören Jesus Christus. Und hier ist dann die Relevanz dieser 5 Verse für uns heute. Wenn wir uns selbst nicht mehr gehören, dann sind wir verpflichtet, in unserem Leben den Willen Gottes zu suchen und danach zu leben. Nicht um vor Gott besser dazustehen, um errettet zu werden, sondern weil wir ihm gehören, weil er uns gerettet hat. Er hat uns erkauft. Er hat uns freigemacht aus der Gefangenschaft des Teufels. Und wir sind jetzt nicht mehr unter dem schweren Joch, dass wir uns abmühen und abschleppen, sondern wir sind unter dem sanften Joch. Wir haben jetzt einen Herrn, der es immer gut mit uns meint. Und seinen Willen suchen wir und nach seinem Willen leben wir. Das gilt für jeden Gläubigen. Es gilt für unsere jungen, frisch getauften Neulinge im Glauben oder fast Neulinge, Aber es gilt auch für die alten Glaubenshasen unter uns. Wir neigen nämlich auch dazu, wenn wir mal die großen Entscheidungen unseres Lebens hinter uns haben. Wer wird mein Partner, mein Ehepartner? Okay, Haken dran. Vielleicht kommt vorher noch der Beruf. Was soll ich werden? Metzger, BWL studieren, was auch immer. Okay, Ausbildung fertig, Beruf, eine Stellung gefunden, auch ein Haken dran. Ja, und dann kommt vielleicht Frau oder Mann. Ja, und dann irgendwann vielleicht noch, soll man ein Haus bauen, soll man lieber Miete? Okay, so 2, 3, 4, 5 Sachen. So, das meiste ist so mit 35, die großen Entscheidungen des Lebens ist dann vielleicht vorbei, wenn es spät dran ist, 35. So, ja und dann? Ihr werdet lachen, wir gehören dann immer noch Jesus Christus, auch danach. Wir sind immer noch gehalten, seinen Willen zu suchen und zu tun. Aber wir gestatten uns trotzdem, dass wir in unsere Komfortzone kommen und dass wir dann irgendwie so durchhalten bis zu unserem seligen Ende oder bis der Herr wiederkommt. Das ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen daran bleiben, nach seinem Willen zu fragen. Und in Sachen Führung Gottes war es das nicht für uns. Diese Geschichte ist auch für die Geschwister, und da möchte ich mich selbst nicht ausschließen, die schon in der geistlichen Komfortzone angekommen sind. Lasst uns schauen, was sie uns lehrt. Wir sehen hier drei Aspekte von Gottes Führung. Und sicher gibt es noch einige mehr, aber der Morgen ist begrenzt und wir wollen ja beim Text bleiben. Das erste ist in Versen 6 bis 7, Gott schließt Türen. Das zweite in Versen 8 bis 9 ist, Gott öffnet Türen. Und das dritte in Vers 10 ist, das Ziel muss stimmen. Fangen wir mal an bei den Versen 6 bis 7. Gott schließt Türen. Welcher Gedanke war für Paulus natürlicher und für Silas und Timotheus, einfach den Radius des Evangeliums weiter nach Norden auszudehnen oder so nach Nordwesten, sagen wir mal. Und dann langsam arbeiten sie so zur Küste vor und dann setzen sie vielleicht mal rüber und fangen dann von da unten an und von da nach oben. Das machen sie. Ja, sie gehen erstmal die Pfade auch überhaupt, mit diesem Ding, ja, die Pfade, die sie schon kennen. Ja, wir sehen ja die roten Linien, da sind sie schon gewesen. Sie gehen erstmal die schon von ihnen selbst getrampelten Pfade wieder entlang, um die Gemeinden zu stärken. Ist auch keine so schlechte Vorgehensweise. Eben in Richtung Provinz Asia. Doch dann kommt es anders als wahrscheinlich geplant. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Zunächst mal, das ist schon interessant. Hier steht nicht, dass ihnen verwehrt wurde, in diese Provinz zu gehen, sondern es wurde ihnen nur verwehrt, dort das Wort zu predigen. Und wir sehen ja auch, im Prinzip, sie kommen da auch durch, aber sie dürfen da nicht predigen. Sie dürfen im Prinzip nicht das machen, wozu sie berufen sind. Und das ist in der Tat seltsam. Sie stehen hier ganz eindeutig vor einer Tür, die Gott, der Heilige Geist, vor ihnen verschlossen hat. Nun, wie hat er die Tür verschlossen? Hier steht nur, dass ihnen vom Heiligen Geist gewährt wurde. Also eines ist mal sicher. Das, was ihn gewährt hat, das war kein diffuses Gefühl oder eine innere Unruhe oder irgendwas. Denn unsere Gefühlswelt hat sich noch nie als eine geeignete Offenbarungsplattform für den Geist Gottes erwiesen. Die Bibel sagt viel mehr darüber, was an Bosheit aus unserem Herzen sprudelt. In Jeremia 17, 9 bis 10 lesen wir zum Beispiel: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Aber überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Unser Herz, unsere Gefühle, das ist nicht das, wo Gott sich offenbart. Mir fällt das Beispiel ein von einem Pastor, der hat erzählt, er hatte in seiner Gemeinde jemanden, der hat im Ehebruch gelebt, ein Gläubiger, der ist in Ehebruch gefallen. Und als er dann umgekehrt war davon, hat er hinterher gesagt, also in dieser Zeit, wo ich im Ehebruch gelebt habe, du wirst es nicht glauben, Pastor, ich hatte ein paar meiner besten stillen Zeiten überhaupt. Ich hatte den Eindruck, es war so viel Nähe Gottes zu spüren. Wie kann das sein? Das Herz ist trügerisch. Vertraue nicht auf dein Herz. Hör nicht auf Walt Disney. Folge nur deinem Herzen. Das ist Quatsch. Das ist nicht die Bibel. Sollten wir den Gefühlen unserem Herzen, die so unbeständig sind, so trügerisch, wirklich Qualitäten zuschreiben, die notwendig wären, damit Gott sich durch sie offenbaren kann? Haben nicht schon zu viele Christen fehlenden Frieden Gottes im Herzen? Im Kontext meint der Friede Gottes was ganz anderes. Innere Unruhe oder fehlenden Freimut als Ausrede genommen, die Dinge zu tun, die sie hätten tun sollen. Ja, und die Dinge zu tun, die sie nicht hätten tun sollen. Was kann es also bedeuten, dass der Heilige Geist ihnen wehrte? Natürlich kann es sein, dass sie buchstäblich durch irgendwelche äußeren Umstände daran gehindert worden sind, das Evangelium zu predigen. Einige Ausleger vermuten, es könne eventuell mit der Augenkrankheit des Paulus zu tun gehabt haben. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist es anders gemacht hat. Aber ihr könnt es prüfen und könnt zu eurer eigenen Auffassung kommen. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist in klaren Worten gesprochen hat. In Worten, die man hätte aufschreiben können, die man in Anführungsstriche hätte setzen können als Zitat, denen man die Überschrift hätte geben können, so spricht der Herr, so spricht der Heilige Geist, Doppelpunkt, und dann kommt das, was er sagt. Warum das? Erstens, weil hier explizit der Heilige Geist erwähnt ist. Wenn ihr euch mal die Mühe machen wollt, mit einer Konkordanz, ist es einfach. Ich war faul, ich habe einfach ein Word-Dokument genommen und habe die Suchfunktion, habe überall gesucht, wo der Heilige Geist in der Apostelgeschichte vorkommt. Wenn ihr euch mal die Mühe macht, zu gucken, was der Heilige Geist in der Apostelgeschichte tut. Er kommt auf Menschen, er fällt auf Menschen, ne, wie an Pfingsten. Er erfüllt Gläubige neu. Und an einigen Stellen, wo er Menschen erfüllt, weissagen diese Menschen, also sie kommunizieren den Willen des Heiligen Geistes dann. Aber was er noch tut, und das recht häufig, an mehreren Stellen, er offenbart in klaren, verstehbaren Worten, in verständlichen Worten den Willen Gottes. Und wenn wir lesen, dass der Heilige Geist etwas kommuniziert, dann ist es immer genau und spezifisch, nicht diffus oder mit Spielraum für Interpretation. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Doppelpunkt, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Oder in Apostelgeschichte 21, das ist viel später, Verse 10 bis 11. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Das ist das Reden, Das ist die Kommunikation des Heiligen Geistes. Klare, verständliche Worte. Nicht, oh, ich fühle darüber eine innere Unruhe jetzt da in die Provinz Asien. Lass uns das besser nicht machen. Nein, das hätte den Paulus nicht abgehalten. So spricht der Heilige Geist. Wenn Gläubige Sätze von sich geben wie, da muss ich nochmal auf die Stimme Gottes hören, ich hoffe immer, wenn ich sowas höre, sie meinen damit, dass sie nochmal das Wort aufschlagen und es in ihrem Kontext betrachten und es dann anwenden von dem, was sie dann von der Absicht des Verfassers daraus ableiten in ihrem Leben und nicht, dass sie dann auf irgendwelche Gefühle oder irgendwelche, dass der Heilige Geist quasi das Wort als Sprungbrett benutzt, um irgendwas anderes klarzumachen. Das Wort ist kein Orakel. Das ist Gottes Wort. Und es sagt das, was es sagt und nichts anderes. Also, der Heilige Geist hat sie gehindert, mit klarem Reden, oder stelle ich persönlich mal, schaut euch Apostelgeschichte selbst an und kommt zu eurer Auffassung. Ein zweiter Grund, warum ich überzeugt bin, dass es eine klare Ansage des Heiligen Geistes war, ist das, was in Apostelgeschichte 15, Vers 32 steht. Da steht nämlich, und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Silas war ein Prophet. Jemand, dem Gott die Gabe gegeben hatte, genau das zu tun, was ich eben vorgelesen habe, von Agabus zum Beispiel, dem anderen Prophet. Der hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Zudem hat der Heilige Geist verständliche Worte gesprochen und er hat sie weitergegeben. Eine wörtliche Botschaft Gottes empfangen und sie weitergeben. Solche Propheten wurden in der Zeit der Apostel, als die Bibel noch nicht vollständig vorlag, noch gebraucht. Jetzt haben wir die Bibel vollständig und Gott hat es hinweggetan. Das ist ein ganz anderes, großes Thema, können wir heute nicht auch noch mit reinpacken. In der Provinz Asia durften sie nicht predigen. Also hier predigen verboten. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt dachten sie sich, jetzt gehen wir nach Bithynien, hier oben. Ja, und vielleicht dann Pontus und da hinten geht's dann nach Armenien irgendwo. Ah, da, hier, da ist ja das Schwarze Meer, da oben. Also, nach da wollten sie. Geht wieder nicht. Was soll uns das sagen? Wann sind für uns Türen geschlossen? Zunächst mal natürlich, wenn der Heilige Geist es sagt. Wie sagt der Heilige Geist es? Er hat es uns in Schriftform gegeben. Das ist das, was der Heilige Geist sagt. Also, wenn du dir überlegst, ob du jemanden heiraten sollst, der nicht Jesus Christus liebt, dann kannst du gleich wissen, die Tür ist zu. Da steht's drin. Der Heilige Geist hat gesprochen. Da brauchst du keine Sonderoffenbarung, da brauchst du erst gar nicht beten, ob du denjenigen heiraten sollst oder nicht. Sagt der Heilige Geist schon. Wenn du über eine Karriere als Autoknacker nachdenkst oder Pornoproduzent, Softwarefälscher oder was auch immer in der Richtung so geht, nein. Die Bibel sagt nein, der Heilige Geist sagt nein. Tür zu. Bam. Zu. Und zweimal Schlüssel umgedreht. Wirklich zu. Wenn du als Missionar die Elfenbeinküste willst, was dann? Die Bibel sagt nichts dagegen. Was machen wir jetzt? Der Heilige Geist sagt auf diesem Weg tatsächlich nichts dagegen. Aber es mag trotzdem geschlossene Türen geben. Also richtig geschlossene. Wir verwechseln manchmal angelehnte Türen mit geschlossenen Türen. Eine kleine Erkältung hätte Paulus nicht davon abgehalten, auf dem Marktplatz von, sagen wir mal, Philadelphia sich hinzustellen zu predigen. Das hätte Paulus nicht davon abgehalten. Wütende Menschen die ihn angreifen wollen, hätten ihn auch nicht abgehalten davon. Angst ist keine geschlossene Tür. Angst ist nur ein lausiger Ratgeber. Ich muss da an unsere zwei Karnickel denken. Die haben wir ja seit Weihnachten. Und jetzt haben wir ihren Lebensmittelpunkt mal nach draußen verlagert. Haben da so mit Karnickeldraht das eingezäunt, das Gehege, wo sie drin leben. Und die haben also eine Ausbrecherenergie. Das ist, also man muss aus dem Karnickel-Ding da fast Alcatraz machen, dass die da nicht abhauen. Eine ist schon mal durch eine kleine Lücke oben rausgehüpft, dann muss ich da Latten dran nageln und jetzt, ja. Und jetzt versuchen sie den Weg unten durch. Also da ist eigentlich alles voll mit Waschbetonplatten, damit sie ihre Krallen schön immer abschleifen, damit man die nicht schneiden muss. Und auch, dass sie sich nicht rausgraben. Aber in der Mitte irgendwo, oder so eher an der Seite, ist so ein Loch ungefähr, wo keine Platten sind. Und was machen die? Die buddeln genau da. Das ist für sie kein Hindernis. Die kennen keine geschlossene Tür, solange nicht wirklich eine da ist. Also das Loch ist jetzt schon so tief, dass es mir bis da hingeht. Und die wollen dann wahrscheinlich irgendwann dann unten drunter durch. Halt wie Alcatraz, ne? Und da benutzen sie das, was sie kennen. Also sie hauen mit ihrem Gewicht, mit ihrem Hintern gegen den Draht, um den auszudehnen. Sie buddeln und sie springen. Das sind die Mittel, die sie haben. Und sie wollen da raus. Sie wollen eine offene Tür haben. Und sie suchen das, was sie können. Und ja, meine Verantwortung ist, ihnen wirklich eine geschlossene Tür dann zu bieten, ne? Also wir können nicht alle Aspekte des Findens des Willens Gottes heute Morgen beleuchten, aber wenn du beispielsweise als Missionar an die Elfenbeinküste willst, dann gäbe es da von der Schrift vielleicht auch noch ein paar andere Dinge zu beachten. Fragen der Weisheit zum Beispiel. Hast du eine sendende Gemeinde? Bist du gerüstet? Und so weiter. Aber eine geschlossene Tür ist nur dann geschlossen, wenn sie wirklich geschlossen ist. Wenn du kein Visum bekommst, dann ist sie wirklich geschlossen. John MacArthur, als er über diesen Text predigte, gab folgenden Tipp. Er sagte, Freunde, eine großartige Möglichkeit zu wissen, wo Gott will, dass du arbeitest, ist die, dass du einfach anfängst, in irgendeine altbekannte Richtung zu gehen. So wie Paulus hier, ne? Vorige Missionsreise. Beobachte ihn, also Gott, beim Schließen von Türen und mach einfach weiter, bis du eine offene findest. So oft ist der Wille Gottes wie das Ding im Vergnügungspark mit all den Spiegeln. Du krachst immer wieder gegen Dinge und schließlich gibt es eine offene und du gehst durch. Aber weißt du, es braucht Ausdauer, nicht wahr? So ist es. Such die offene Tür. Und versuch nicht durch die geschlossene durchzugehen, wenn sie wirklich geschlossen ist. Wenn der Heilige Geist was dagegen sagt. Das zweite, Gott öffnet Türen, in Versen 8 bis 9. Wir haben jetzt gesehen, wie das Missionsteam seinem Ziel entgegengeht, dadurch, dass der Heilige Geist ihnen an zwei Stellen die Tür zuschließt. Da bleibt ihnen ja nicht viel anderes übrig, als einfach mal eine andere Richtung einzuschlagen. Ja, sie gehen hier nach Troas. Das ist eine Hafenstadt. Sie haben also wirklich das gemacht, was John MacArthur für uns alle vorschlägt. Sind einen Weg gegangen, da war zu, anderer, da war auch zu. Sind also mindestens gegen zwei geschlossene Türen gelaufen. Und dann wird er woanders weitergegangen. Und jetzt überlegen sie in einem Hafen, was sie als nächstes tun. Und hier sind natürlich alle Möglichkeiten offen. Doch dann kommt, was kommt dann? Kein Traum. Es ist kein Traum, der hier steht. In Vers 9 steht, und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, eine Vision. Also etwas, das Paulus ganz klar sehen und hören und verstehen kann. Wieder nichts Verschwommenes, nichts Diffuses, nichts Interpretierbares, was in dem Sinne, dass es nicht klar ist. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Woran hat Paulus erkannt, dass es ein mazedonischer Mann war? Vermutlich an seiner Tracht, vielleicht am Akzent oder Dialekt. Aber das Entscheidende daran war, was er getan hat. Er bat, und man könnte hier übersetzen auch, er flehte. Was? Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mit was helfen? Den Leuten beibringen, wie man Zelte macht. Paulus war ja professionell gesehen Zeltmacher. Wie helfen? Nein, es ging um etwas anderes. Dieses Wort, das hier für helfen verwendet wird, kommt im Neuen Testament 8-mal vor. Und bis auf einmal wird es immer für eine Rettung, eine Hilfe aus höchster Not gebraucht. Aus Verlorenheit, aus Sündennot, aus Besessenheit. Und die eine Ausnahme, das sind die Verfolger des Paulus in Apostelgeschichte 21, Vers 28, die Paulus dann im Tempel sehen und ihre Kumpels da zu Hilfe rufen, damit sie ihn festsetzen und abschleppen können. Aber in der Regel wird dieses Wort immer für Hilfe in höchster Not verwendet. Es ist immer etwas Dramatisches. Dort in Mazedonien waren Menschen in höchster Sündennot. Sie lagen in den Fesseln des Teufels. Und der Finsternis, das war eine offene Tür. Wieder eine Ansage direkt von Gott. Und die Visionen und Weissagungen direkt vom Heiligen Geist, wie sie zur Zeit der Apostel vorkamen, die haben wir heute nicht mehr. Aber hast du je in deinem Leben darüber nachgedacht, dass womöglich Türen weit offen stehen für dich an Stellen, wo du noch gar nicht geguckt hast oder darüber nachgedacht hast? Nicht nur im Glauben alte Christen, die schon lange in ihrer Komfortzone geistlich angelangt sind, auch Leute, die noch gar nicht lange gläubig sind, die rutschen relativ schnell weg von diesem Gedanken: Der Herr könnte mich in der Mission wollen. Der Herr könnte mich da wollen, wo man Jesus Christus überhaupt noch nicht kennt. Ihr jungen Gläubigen, die ihr vor 2 Wochen getauft worden seid, oder auch alle anderen jungen Gläubigen, habt ihr je in Betracht gezogen, dass Gott euch vielleicht nicht bei einem Autohersteller, in einer IT-Firma oder in einer Werkstatt haben will, sondern vielleicht in Moldawien? Die Türen sind offen in Moldawien. Noch kann man das Evangelium verkündigen. Es kommen Menschen zum Glauben dort. Irgendwann sind die Türen vielleicht zu. Im Ostkongo, in Burkina Faso oder Benin, vielleicht in riesigen Sozialwohnungsbauten in der Pariser Vorstadt. Da leben Tausende von Menschen, die nicht wissen, wer Jesus Christus ist. Finstere Orte. Finstere Orte, an denen Menschen in der Sklaverei des Teufels leben. Die das Evangelium nicht gehört haben. Hast du je darüber nachgedacht, dass es eine Alternative gibt zu einer Karriere, bei der du ja was lernst, heiratest und dann ein beschauliches Leben führst? Vielleicht will der Herr dich dort haben. Wir brauchen keinen Mann von Mazedonien, der uns in der Vision erscheint und der sagt, komm herüber und hilf uns. Wir haben da unsere Weltkarte hängen. Ein großer Teil dieser Weltkarte ruft, komm herüber und hilf uns. Da sind die Leute, die Jesus Christus nicht kennen. Hast du ihn je gebeten, deinen Blick zu öffnen dafür? Paulus hatte diesen Blick, aber für ihn hat alles gleich laut gerufen. Für ihn hat es hier überall gerufen, überall. Überall waren Verlorene. Und deswegen brauchte er eine klare Ansage. Nein, nicht da lang, auch nicht hier. Nein, geh zuerst dahin. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Er hat dich gekauft. Er ist für dich in den Tod gegangen. Du gehörst ihm. Hast du darüber nachgedacht, dass es sein Wille für dich sein könnte, dass dein Leben ganz anders verläuft, als es dir bis jetzt gedacht hast? Vielleicht bist du der oder diejenige, die dahin geht, wo Leute nicht das Geld und nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Bibel zu haben, und du bist der oder diejenige, die ihnen das gibt. Wie klar steht uns die Realität vor Augen, dass Menschen um uns herum, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, mit denen wir reden, mit denen wir arbeiten, dass die verloren sind ohne Jesus Christus. Wir müssen Gott darum bitten, dass uns die Augen erstmal dafür auftut und dann vielleicht für Weiteres. Darum, wenn der Herr dich wachrüttelt für die Prioritäten im Leben eines Sklaven, entschuldigt, das ist ein hässliches Wort, aber das sagt die Bibel, eines Sklaven Jesu Christi, die deinem Herrn wirklich wichtig sind. Vielleicht ist dein Platz in 5 Jahren in Usbekistan oder im Kongo oder wo auch immer. Was die Voraussetzung für die Führung von Paulus, Silas und Timotheus durch Gott mit dem Mittel des Öffnens und Schließen von Türen war, das sehen wir jetzt in Vers 10. Das Ziel muss stimmen, war der dritte Punkt, Vers 10. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wem fällt eine Veränderung auf in diesem Vers? Was ist in diesem Vers anders als in allen anderen vorher? Genau, gut aufgepasst. Wir. Das heißt also, Lukas ist jetzt mit von der Partie. Lukas, der Journalist und Arzt, ja, er ist der erste Journalist der Bibel. Das lassen wir jetzt mal. Er macht das, was ein Journalist tut. Er nimmt Fakten auf und macht daraus einen Bericht. Ja, aber er ist Arzt im Hauptberuf. Er trifft auf sie in Troas. Und er ist vielleicht nicht nur als der Chronist und Schreiber der Apostelgeschichte dort vertreten und auch als Evangelist, sondern auch als Arzt, der Paulus vielleicht mit seinem Augenleiden etwas helfen kann und ihm Linderung verschaffen kann. Also es sind alle vier zusammen und alle vier erkennen, dass die Vision auf eine mögliche Weise nur zu verstehen ist. Und zwar, dass sie nach Mazedonien, hier oben hin müssen. Da. Da ist das echte Mazedonien. Ne? Das, was wirklich Mazedonien ist. Ja, das ist ein politisches Thema. Da hinten gibt es noch ein anderes, das nennt sich Mazedonien. Nach Mazedonien. So. Es sind alle vier zusammen und sie verstehen das. Und an dieser Stelle tritt die Priorität dieser Männer sonnenklar zutage. Das Evangelium verkündigen, das ist das, was sie von Anfang an wollten. Das ist das, was ihnen wichtig ist. Egal wo, ob in Bithynien, ob in Mysien, ob in Asia, egal wo. Wenn der Herr sie nach Armenien geschickt hätte, ganz weit rüber, dann wäre das immer noch ihre Priorität gewesen. Wenn er gemacht hätte, dass sie nach Karthago gehen, an der afrikanischen Küste, dann wäre das auch so gewesen. Das Evangelium an den Mann, die Frau, das Kind zu bringen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, an den Gott sie schicken würde, das war das, was ihr Leben bestimmte. Das war der Motor, der sie antrieb. Und an Timotheus schrieb Paulus dann später, viel später, in 2. Timotheus 4, Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Mit anderen Worten, wo du gehst und stehst, überall sag das Wort weiter. Egal, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Wir lassen uns viel zu schnell verschrecken. Oh, jetzt ist keine gute Gelegenheit. Wir warten auf die perfekte Gelegenheit. Ich neige sehr dazu, auf die perfekte Gelegenheit immer zu warten für irgendwas. Die kommt vielleicht nie. Aber die Priorität von Paulus und seinem Team war klar: das, was nach dem Tod Bestand hat, gegenüber dem, von dem wir jetzt etwas haben. Du willst den Willen Gottes für dein Leben erfahren, möchtest offene oder geschlossene Türen erkennen, das ist gut so. Du willst, dass er dich lenkt, dass Gott deine Wege lenkt, das ist gut so. Jeder weiß, dass man nur ein Auto, das fährt, auch lenken kann. Aber das Auto muss in die richtige Richtung fahren. Es sollte nicht den Rückwärtsgang drin haben. Es sollte nach vorne fahren. Bedeutet, du solltest bei der Suche des Willens Gottes die richtige Priorität haben. Du solltest nach dem Reich Gottes trachten, nach dem, was wichtig ist, was Bestand hat für die Ewigkeit. Und es kann tatsächlich sein, du studierst BWL, du bist Bäcker, Metzger, was auch immer, und verherrlichst Gott in deinem Beruf dann. Es ist nicht gesagt, dass wir alle in die Elfenbeinküste gehen. Aber es kann sein, dass es das ist. Du musst fahren. Vorwärts fahren mit der richtigen Priorität. Herr, lass mich das erkennen, was Wert hat für die Ewigkeit, nicht nur für jetzt und hier in diesem Leben. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat dich aus deiner Verlorenheit freigekauft. Er hat deine Sünde getragen, die Strafe, die du verdient hättest. Er hat deine Sünde mit in den Tod genommen, ist wieder auferstanden, hat dich Verlorenen zu sich gezogen, dir das Herz geöffnet, sodass du das im Glauben annehmen konntest. Du gehörst jetzt ihm. Willst du wirklich seinen Willen tun? Willst du jeden Weg gehen, den er von dir möchte? Wenn du das von Herzen möchtest, wenn du auch willst, dass seine Prioritäten deine Prioritäten werden, dann ist das die wichtigste Voraussetzung für die ganze Tour durch die geschlossenen und geöffneten Türen. Suche nicht nach geschlossenen oder geöffneten Türen, wenn du nicht bereit bist, alles zu tun, seine Prioritäten zu deinen zu machen. Dann hat das alles keinen Sinn. Davids Gebet im Psalm 86, 11 bis 13 kann deins werden, sollte deins werden. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Wenn das deine Herzenshaltung ist, und sie kann es werden, wenn sie es noch nicht ist, und du als oberste Priorität im Herzen behältst, dass dein Leben nicht mehr dir gehört, dann ist es im Grunde genommen völlig egal, völlig wurscht, ob du jetzt BWL studierst, Autos reparierst, Brötchen backst oder was auch immer. Gott wird dich an den Ort bringen, wo er dich hinhaben will. Aber diese Priorität muss deine oberste sein. Dieses Ziel muss dein oberstes sein. Und vielleicht bist du dann in 5 Jahren in Moldawien, Usbekistan, Burkina Faso, Benin, wo auch immer. Lass uns noch beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir möchten dir